Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rigger. Schönen guten Abend. Der Club ist Adep. Diesen Satz haben Fans des 1. FC Nürnberg in der Vergangenheit öfter mal gesagt, um ihren Verein zu beschreiben. Ein Verein, der es als einziger Meister geschafft hat, abzusteigen, der 1999 in einem dramatischen Abstiegskampf wegen eines Tores abgestiegen ist und der heute nach dem Abstieg aus der 1. Liga fast in die 3. Liga durchgereicht worden wäre. Denn obwohl Nürnberg das Hinspiel der Zweitligarelegation mit 2:0 gewonnen hatte, sieht es heute lange Zeit so aus, als ob Ingolstadt das Ergebnis drehen könnte, bis die letzte Minute des Spiels beginnt. Edgar Endres.
Es läuft die 96. Minute. Der Club liegt 0-3 hinten, ist eigentlich abgestiegen. Dann stochert Fabian Schleusener den Ball ins Tor.
Unfassbar, mir fehlen wirklich die Worte. Ich habe ein Gefühlschaos in mir. Das ist unfassbar. Es ist eine riesen Erleichterung, die gerade von mir und von allen abfällt. Ich glaube, man hat es nach dem Spiel gesehen. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viele Männer in Tränen gesehen habe. Das ist unfassbar, was hier heute passiert ist.
Unfassbar. Brutal für die Ingolstädter, die leidenschaftlich kämpfen. Das 0-2 aus dem Hinspiel durch 3 Treffer innerhalb von 13 Minuten der zweiten Halbzeit drehen. Kutschke, Schröck und Krause sorgen für den Fastaufstieg bis eben zur 96. Minute. Danach fliegen fast die Fäuste und übelste Beschimpfungen schallen durchs Stadion. Ingolstadts Trainer Thomas Oral verteidigt aber seinen enttäuschten Spieler.
Alles normal ist. Du führst 3-0 ein Spiel, was eigentlich schon weg war und du gehst da hier souverän runter. Ich glaube, eine Szene vom Club, wo wir haben nicht zugelassen, wir haben alles wegverteidigt. Die Mannschaft hat Unglaubliches geleistet und dann wirst du dann so bestraft, ist schon brutal. Ja. Deshalb habe ich für alles Verständnis.
Damit scheitern die Schanzer zum zweiten Mal in Folge. Brutaler noch als im letzten Jahr. Der Club geht mit mehr als einem blauen Auge in die Sommerpause. Torwart Christian Martenia, der viele Tränen vergießt, kennt seinen Verein.
Ganz speziell beim Club, da sind wir ja einige Tragödien gewöhnt und ist wurscht. Hauptsache, wir haben es irgendwie auf der Zielgerade hinbekommen.
Mit Dusel, einer mega langen Nachspielzeit und dem Lucky Punch von Fabian Schleusener.
Und nun stellen Sie sich mal vor, was los gewesen wäre, wenn die Fans dieses Spiel im Stadion erlebt hätten. Haben sie aber nicht, denn Fans dürfen natürlich immer noch nicht in die Stadien zurück. Noch nicht, denn die Bundesligisten planen die Rückkehr der Fans. Union Berlin will sogar, dass trotz Pandemie alle 22.000 Plätze im Stadion wieder belegt werden sollen. Wie das klappen könnte, erklärt Thomas Kroh.
Volle Hütte an der Alten Försterei. Der Club aus dem Südosten Berlins strebt spätestens mit Beginn der neuen Saison eine Vollauslastung seiner Heimstätte an. So steht es in einer Mitteilung des Vereins. Der Plan des 1. FC Union Berlin sieht Corona-Tests für alle 22.000 Karteninhaber vor, sowie für alle Anwesenden vor Ort. Zugang zum Stadion würde dann nur erhalten, wer neben einem Ticket auch ein negatives Testergebnis vorweisen kann, das nicht älter als 24 Stunden ist. Laut Vereinspräsident Zingler will der Verein die Kosten für dieses Vorhaben selbst tragen. Sobald die Rahmenbedingungen konkreter werden, will Union das Konzept den Behörden vorstellen. Hürden gibt es viele, so sind in Berlin noch bis zum 24. Oktober Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen untersagt. Die neue Bundesliga-Saison soll am 18. September beginnen.
Kaum durchführbar hält der ehemalige Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, die Pläne von Union. Der SPD-Politiker sagt im Deutschlandfunk-Interview, dass es volle Stadien erstmal nicht geben werde. Und auch in einer zweiten Frage hat Jäger eine klare Meinung. Laut WDR hat gestern der Finanzausschuss des NRW-Landtags darüber beraten, dass Schalke 04 eine Bürgschaft beim Land beantragt hat. Schalke brauche einen Kredit von 35 Millionen Euro. Jäger ist aber ganz klar dagegen, dass das Land dafür bürgt.
Es hat in der Vergangenheit in der Tat Bürgschaften gegeben für Fußballvereine, auch für Schalke 04, aber in der Regel nur dafür, dass in Stein investiert wurde. Die Schalke Arena ist gebaut worden mit einer Landesbürgschaft des Landes NRW, um damit ein WM-Stadion unter anderem in Nordrhein-Westfalen zu haben. Aber hier ist der Sachverhalt ganz anders. Erstmalig in der Geschichte von Bürgschaften und der Bundesliga soll ein Verein eine Bürgschaft für laufende Betriebskosten erhalten. Das bedeutet schlichtweg, dass im Falle, dass Schalke diesen Kredit nicht zurückzahlen kann, der Steuerzahler die Millionengehälter von Spielern und Trainern finanzieren muss. Und das finde ich, das geht nicht.
Sagt SPD-Politiker Ralf Jäger im Deutschlandfunk. Das gesamte Interview gibt es in der kostenlosen DLF-Audiothek zum Nachhören. Es ist das berühmteste Tor oder Nicht-Tor der Fußballgeschichte, das Wembley-Tor im WM-Finale 1966. Jack Charlton hat wahrscheinlich nicht gesehen, wo genau der Ball aufgekommen ist. Dafür ist der Engländer als Verteidiger zu weit weg vom Geschehen. Weltmeister wird Charlton trotzdem und führt später Irland als Nationaltrainer zu großen Erfolgen. Nun ist Jack Charlton im Alter von 85 Jahren gestorben. Jens-Peter Marquardt blickt zurück auf sein Leben.
Unbelievable moments in the Necker Stadium as Jack Charlton schemes the victory we all dreamt of, but few of us believed would happen.
Das war der Moment, als der Engländer Jack Charlton zum irischen Nationalhelden wurde. Die Iren schlugen bei der Euro 1988 im Stuttgarter Neckarstadion den Erzrivalen England mit 1:0. Charlton war 10 Jahre lang Trainer der irischen Nationalmannschaft. Es waren die goldenen, die erfolgreichsten Jahre in der Geschichte des irischen Fußballs. Die Männer von der Grünen Insel waren in dieser Zeit bei allen großen Turnieren dabei, egal ob EM oder WM. Kritiker bemängelten, der Trainer lasse einfallslosen Kick-and-Rush spielen, also den Ball nach vorn und dann hinterherlaufen. Jack Charlton war der älteste der 4 Charlton-Brüder, aufgewachsen in einer fußballbegeisterten Familie in kleinen Verhältnissen im Bergbaustädtchen Ashington, nördlich von Newcastle an der Nordseeküste. Fußball sei dort im Kohlerevier die einzige Chance gewesen, um der harten Arbeit unter Tage zu entgehen, sagte Jack Charlton einmal in einem BBC-Interview.
Football was always a means of escape from Ashington or from any northeast town. I mean, you either worked in the pit or you played football.
Mutter Sissy trieb ihre Jungs zum Fußball. Schnell wurde klar, dass der kleine Bruder Bobby das größere Talent war. Jack war deshalb überrascht, als er selber einen ersten Profivertrag bekam und schließlich 20 Jahre lang für Leeds United spielte.
Everybody in Ashington would tell you that Bobby Charlton was going to play for England.
Als Bobby 6 oder 7 Jahre alt war, haben alle in Ashington gesagt, der wird mal für England spielen. Mich haben sie damals nur Giraffe genannt, weil ich so ein Schlacks war. Aber irgendwie habe ich mich dann doch ganz gut entwickelt und schon mit 17 in der ersten Mannschaft gespielt.
Er sei eigentlich nie ein guter Fußballspieler gewesen, sehr gut nur darin zu verhindern, dass andere guten Fußball spielen. So hat der Verteidiger später seinen Erfolg erklärt. Völlig überraschend holte Alf Ramsey ihn dann auch noch in die englische Nationalmannschaft. Da war er schon fast 30. Aber Ramsey brauchte hinten eine solide Kraft, die vor dem eigenen Tor die Fehler ausbügeln konnte, die den Kreativspielern vor ihm unterliefen. Und so wurde nicht nur der talentierte Bobby 1966 im Finale gegen Deutschland Weltmeister, sondern auch sein großer Bruder Jack.
Ein Nachruf von Jens-Peter Marquardt. In Spielberg findet an diesem Wochenende das 2. Formel-1-Rennen innerhalb einer Woche statt. Die Qualifikation heute ist ziemlich chaotisch, am Ende ist aber wieder mal Lewis Hamilton der Schnellste. Volker Hirt.
Fast wäre gar nicht gefahren worden. Zu stark der Regen, zu tief die Wolken für Rettungshubschrauber. Es waren schwierigste Bedingungen in der Steiermark. Aber es war eben auch die Chance, um sich als Fahrer zu beweisen. Denn der zählt bei solchen Bedingungen mehr als das Material. Sprich, ist egal, ob du in einem superschnellen Mercedes oder in einem lahmen Renault sitzt. Der Fahrer gibt hier viel mehr den Ausschlag. Dennoch haben sich die üblichen Verdächtigen durchgesetzt. Lewis Hamilton war der mit Abstand schnellste. Er war 1,2 Sekunden schneller als Max Verstappen. Die beiden stehen in der ersten Startreihe, Hamilton ganz vorne. Dann, erstaunlich, McLaren ist tatsächlich wieder da. Carlos Sainz auf der 3. Position. Valtteri Bottas, der Sieger des letzten Wochenendes, startet als 4. Dann ein Renault mit Esteban Ocon. Und wo bleibt Sebastian Vettel? Er startet nur als 10. Er hat es immerhin in den 3. Teil des Qualifyings geschafft, also in die Top 10. Aber da war dann auch keine Chance mehr für ihn, sich zu verbessern. Einziger Trost, sein Teamkollege Charles Leclerc hat es nicht geschafft, in die Top 10 zu kommen. Er startet nur als 11.
Und das Rennen dann morgen um 15.10 Uhr. 30 Tage Beachvolleyball trotz Corona, das ist das Ziel gewesen der Beachliga in Düsseldorf, auf die Beine gestellt von mehreren Spielern ohne Hilfe des Verbandes. Und vielleicht deswegen innovativ, denn alle Spieler werden auf der Videoplattform Twitch übertragen und Spielerin Carla Borger ist überrascht und erfreut über die Resonanz.
Ich bin schon ein bisschen überwältigt. Also wir hatten mal überlegt vorher, wie viel schalten denn rein. Ja, da werden auf jeden Fall so die sich im Beachvolleyball auskennen, die werden auf jeden Fall reinschalten. Familienmitglieder natürlich. Und dass das dann so viel wird, hätte ich auch nicht gedacht. Und wir waren zwischenzeitlich echt überrascht, als wir abends dann die Zahlen gesagt bekommen haben. Das war schon schön zu wissen, dass das so viele auch interessiert. Und was ich besonders toll fand, dass eben sehr viele, die mit dem Sport vorher noch nicht so in Berührung gekommen sind, dass die eben eingeschaltet haben und sich dafür über sehr viele Wochen interessiert haben und auch regelmäßige Gäste im Chat waren.
Und Carla Borger kann sich doppelt freuen. Sie hat heute das Finale mit ihrer Partnerin Svenja Müller glatt mit 2:0 für sich entschieden und damit das Finale gewonnen. Und mit dieser Nachricht endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen guten Abend und dann eine gute Nacht.